Ich bin ein ganz großer Fan von Unternehmensorganisation, weil ich finde, Unternehmensorganisation, die gut passt, gepaart mit diesem guten Führen, das ist einfach die mehr als halbe Miete in jedem Unternehmen, und eine gute Organisation schützt ja auch vor ganz vielen Missverständnissen. Also ich glaube, auch das Thema Organisation möchte ich da mal sehr an das Herz legen an der Stelle.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entscheider im Fokus. Hier spricht Harald de Vries. Heute freue ich mich auf eine Expertin, die in ihrer Region seit Jahren als feste Größe für professionelles Personalmanagement gilt. Mein Gast ist Franziska Klampf, Geschäftsführerin von Klampfel Personalmanagement. Sie verbindet Beratung, Coaching und operatives Mentoring zu einem einzigartigen Konzept, das Unternehmen aller Größen dabei unterstützt, Personalmanagement neu zu denken und zukunftsfähig zu gestalten. Sie begleitet Fach- und Führungskräfte in allen beruflichen Situationen und arbeitet auf Wunsch direkt in den Unternehmensprozessen mit. Sie werden viel praktische Einblicke bekommen und verstehen, warum erfolgreiche Unternehmen immer zuerst in ihre Personalarbeit investieren. Frau Klampfel, ich freue mich, dass Sie heute dabei sind.
Ich freue
Hallo.
mich auch. Hallo, grüße Sie.
Okay. Frau Klampfel, welche Veränderungen beobachten Sie aktuell am deutlichsten in der Personalarbeit mittelständischer Unternehmen?
Ich glaube, die deutlichen Veränderungen sind zwei Stück. Die eine Veränderung ist ein bisschen bekannter, dass sich es schon seit Jahren immer mehr bewegt hin zum Arbeitnehmermarkt, dass die Mitarbeiter sich die Firmen aussuchen können und nicht mehr umgekehrt. Das ist ein Trend, den hat man schon länger, aber er wird immer deutlicher. Und die zweite Veränderung ist natürlich schon, dass nicht nur die Digitalisierung stärker durchtritt, sondern auch das Thema künstliche Intelligenz in Personalabteilungen immer stärker wird. Und das wird sicher auch spannend werden, die nächsten Jahre, was das alles da verändern wird.
Und wo sehen Sie die größten blinden Flecken im Personalmanagement?
Die größten blinden Flecken, oh, da würden mir, glaube ich, gleich mehrere einfallen. Ich glaube, die blinden Flecken, ja, die liegen zum einen da, dass wir alle in den Firmen noch besser verstehen sollten, die Mitarbeiter in den Firmen zu halten. Wie funktioniert Mitarbeiterbindung am besten für das jeweilige Unternehmen? Führungskräfte und Fachkräfte, die ich halten kann und nicht verliere, muss ich nicht neu suchen. Das ist einfach so. Das ist noch etwas, wo oft eine Luft nach oben wäre. Ich sehe aber auch ganz klar immer blinde Flecken dahingehend, dass wir hergehen und engagierte Fachkräfte zu Führungskräften machen, ohne sie in der Führung auszubilden. Wir gehen davon aus, dass sozial kompetente Menschen automatisch auch führen können. Und wir müssten aber führen, lehren, wie andere berufliche Tätigkeiten auch. Dann wäre es einfacher für die Führungskräfte und auch besser für die Mitarbeiter. Und der dritte blinde Fleck ist für mich immer, wir müssen lernen, Personalmanagement mehr im Gesamtkonzept zu denken und nicht wie so ein Patchwork-Teppich. Ich gucke ein bisschen links und ein bisschen rechts. Man braucht als Unternehmen immer ein stimmendes Gesamtkonzept, das einfach die einzelnen Bereiche perfekt ineinander greifen lässt. Das sind so die drei großen Punkte, die mir da jetzt spontan einfallen würden.
Okay. Ah, viele Unternehmen reagieren ja statt zu gestalten.
Ja.
Woran erkennen Sie, dass ein Unternehmen seine Personalarbeit strategisch vernachlässigt?
Ich glaube, man sieht es vor allem genau darin, in diesem Reagieren, das Sie ansprechen. Ich sage immer, das ist die Leitung wie mit dem Feuerlöscher. Wenn man hergeht und nur die größten Brände löscht, man erkennt es daran, dass zum Beispiel Personalplanung häufig nur kurzfristig gemacht wird, aber nicht strategisch über Jahre im Voraus gedacht wird. An sowas sieht man es. Man sieht es auch gut daran, wenn Firmen vernachlässigen. Und das ist gar kein Vorwurf. Das geschieht natürlich, wenn Firmen hohe Auslastungen haben, sind die oft sehr im Kerngeschäft gefangen. Und es führt manchmal dazu, dass die Zeit und die Muße fehlt, auch mal wieder sich zu gucken, wie ist unsere strategische Ausrichtung denn als Unternehmen? Und wie wird sich das, wie wir uns als Unternehmen ausrichten, denn auswirken auf unsere Personalarbeit? Und wenn ich feststelle, dass das nicht gedacht wird und auch in der Folge nicht gemacht wird, stelle ich fest, dass da die Strategie zumindest mal gerade in einer gewissen Zeit zu kurz kommt.
Ja. Welche praktischen Folgen entstehen denn, wenn Personalthemen zu spät adressiert werden?
Das kann ganz vielseitige Folgen haben. Und vor allen Dingen, die können sich in allen Bereichen der Firma auswirken. In letzter Konsequenz, kommt man immer auf den Faktor Personal zurück, immer auf den Faktor Mensch zurück. Ich sage deshalb auch, und vielleicht haben Sie das sogar auf der Homepage gesehen, dass sich der unternehmerische Erfolg immer über die Personalarbeit entscheidet. Und das sage ich absichtlich, weil stellen Sie sich mal vor, Sie planen Ihr Personal nicht passend, dann könnte es passieren, dass Sie die Auftragslage nicht mehr bedienen können, weil Sie die Mitarbeiter dazu nicht haben oder die Mitarbeiter, die Sie haben, nicht die entsprechenden Kompetenzen angelernt bekommen haben. Das ist zum Beispiel was, wo Sie an einem Beispiel sehen, das wirkt sich richtig aus auf Ihre Umsätze, auf das, was Sie am Markt verkaufen können. Das hat Folgen oder man sieht es natürlich auch ganz, ganz klar an dem, wie Prozesse innerhalb des Unternehmens ablaufen. Ich bin ein ganz großer Fan von Unternehmensorganisation, weil ich finde, Unternehmensorganisation, die gut passt, gepaart mit diesem guten Führen, das ist einfach die mehr als halbe Miete in jedem Unternehmen und eine gute Organisation schützt ja auch vor ganz vielen Missverständnissen. Also ich glaube, auch das Thema Organisation möchte ich da mal sehr an das Herz legen an der Stelle.
Ja. Vielen Unternehmen ist ja bewusst, dass sie etwas ändern müssen. Doch zwischen Erkenntnis und Umsetzung liegen oft Welten. Und damit kommen wir jetzt mal zu einem Bereich, der oft unterschätzt wird. Sie sagen, Führung muss genauso gelernt werden und sollte genauso gelernt werden wie jeder andere Beruf. Was meinen Sie damit konkret?
Wissen Sie, damit meine ich konkret ein bisschen das, was ich vorher angeschnitten habe. Wenn man denkt, jemand ist sozial kompetent, empathisch, freundlich, heißt es nicht automatisch, dass diese Person auch eine Abteilung oder ein Team führen kann. Warum? Natürlich darum, weil sie zum Führen noch mal ganz andere Kompetenzen brauchen und auch ein ganz anderes Fachwissen brauchen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Leute für nicht fähig halte, um Gottes Willen. Ich will das nicht missverstanden wissen, sondern man würde sie niemals in einem Produktionsbetrieb an eine Maschine stellen und einfach sagen, mach mal. Du bist clever, du kannst es schon. Aber beim Führen tun wir genau das. Wir stellen die Leute hin und sagen, mach mal, du kriegst es schon hin. Und meine Erfahrung ist, wenn man als Führungskraft ein paar Führungsbasics lernt, dann ist das so, als würde man ihnen ein Werkzeug an die Hand geben, das sie dann immer wieder üben und anwenden können und dann wird es viel, viel einfacher. Und diese paar Werkzeuge sollte man jeder Führungskraft, die in eine Führungsposition kommt, mit auf den Weg geben. Ich habe Führungskräfte begleiten dürfen, die mir teilweise gesagt haben, Frau Glampfel, ich bin seit 10, seit 15 Jahren Geschäftsführer. Das, was Sie mir aufgezeigt haben, macht meine Arbeit für mich als Führungskraft viel einfacher und ich hätte mir gewünscht, dass mir das jemand mit mir macht. Nicht jetzt, sondern ich hätte das schon vor 10 Jahren gebraucht. Dann wäre das für mich viel einfacher gewesen. Und ich möchte Ihnen mal ein Beispiel machen, wo man es auch gut
Ja.
sieht. Wenn man jetzt sagen würde, kochen Sie mal was. Ja, dann würden Sie das auch machen. Sie würden sagen, gut, jetzt gucke ich mal, nach einem Rezept im Internet und ich gucke mal, wie ich das jetzt, welche Zutaten ich brauche, wie ich das zusammenrühre und sie würden das vielleicht hinbekommen. Aber es ist für sie wesentlich anstrengender, wie wenn jemand ihnen sagen würde, pass mal auf, du musst darauf achten, dass du den Herd nicht zu heiß machst, sonst brennt es an. Achte bei dem Teig drauf, die Konsistenz muss so sein. Dann hätten sie ein paar Basics, die es ihnen einfacher machen, wie wenn sie sich das alles selber zusammensuchen müssen. Und so ist es beim Führen auch. Und da, das wäre so auch ein bisschen so mein Wunsch, andere Länder machen das, dass wir das erkennen, dass das genauso zu einem Onboarding in einer Führungsposition gehört, wie alles andere auch.
Ja, wir haben gerade vom Kochen gesprochen. In welchen Branchen sind Sie denn überwiegend tätig?
Ich habe viele Jahre an meinem Geschäftskonzept gefeilt, weil ich sage, Personalmanagement ist im Grundprinzip immer dasselbe, egal in welchem Unternehmen und egal in welcher Branche. Und das macht, dass sich meine Konzepte auf alle Branchen anwenden lassen, egal in welcher. Und ich habe auch tatsächlich Kunden in den unterschiedlichsten Branchen. Ich hatte immer schon Kunden im Bereich Bank und Finanzen. Ich weiß aber nicht so richtig, wissen Sie, das kann ich jetzt nicht repräsentativ sagen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die allgemein gewohnt sind, analytisch zu arbeiten und es denen vielleicht ein bisschen näher liegt. Aber ich habe auch Kunden aus dem Medizinbereich, aus dem Bildungsbereich und auch sehr viele mittelständische Unternehmen aus den verschiedensten Branchen.
Okay, gut, wunderbar. Welche typischen Fehler sehen Sie denn bei Führungskräften, die ohne systematische Ausbildung führen?
Vielleicht klingt, ja, Fehler hören die natürlich nicht so gerne. Vielleicht Dinge, die man besser machen könnte. Wenn es nicht systematisch ist, geht man natürlich her und versucht, die jeweilige Führungssituation so gut zu lösen, wie man kann. Das ist auch per se erstmal nicht falsch. Aber man ist natürlich ein Mensch, wird auch von eigenen Emotionen oft gelenkt. Und das ist natürlich nicht immer das, was man so empfehlen kann. Man muss ja manchmal als Führungskraft auch ein bisschen sich vorstellen, als träte man einen Schritt zurück und überlegt in Ruhe, was man jetzt da tun kann. Und ich glaube schon, dass emotional reagiert wird, ist ein Thema, oder dass man vielleicht auch so reagiert, wie man das selber gerade möchte, aber verschiedene Blickwinkel außer Acht lässt, die vielleicht fürs Team, für die Kollegen oder fürs Unternehmen aber ganz wichtig wären.
Können Sie uns 5 Kompetenzen nennen, die eine Führungskraft heute zwingend braucht?
Also zwingend braucht sie natürlich als große Überschrift eine ganz hohe soziale Kompetenz. Ich halte für sehr, wenn man jetzt soziale Kompetenz hätte, ja viele Unterpunkte. Wenn ich mir jetzt da sagen würde, welche wären mir die wichtigsten, dann wäre es eine, die man vielleicht erstmal nicht denkt. Eine ganz wichtige finde ich, dass eine Führungskraft immer berechenbar sein muss. Ich spreche mit sehr vielen Menschen und als ich selber eine sehr junge Führungskraft war, hat mir das mal ein Mitarbeiter gesagt, der früher selber Führungskraft war, das habe ich mir gemerkt, der hat immer gesagt, Frau Glömpfel, es ist das Wichtigste, egal was eine Führungskraft macht, sie muss immer für die Mitarbeiter berechenbar sein. Also der Mitarbeiter muss wissen, wenn ich das mache, wird mein Chef so reagieren oder so reagieren. Berechenbarkeit, dann würde ich ganz klar sehen, die Verlässlichkeit, dass ich mich auf meinen Vorgesetzten verlassen kann, finde ich sehr wichtig. Die Empathie finde ich sehr wichtig. Die Fähigkeit zuzuhören, na, dieses Gespräche führen, zuhören, das finde ich auch eine ganz wichtige Sache. Jetzt habe ich 4, na, welches 5. hätte ich denn noch gerne? Ja, ich denke schon einfach auch, dass als 5. vielleicht generell das sich gut in Situationen hineinversetzen noch ganz wichtig ist.
Ja. Wie vermitteln Sie Führungskräften praxisnah, was gute Führung tatsächlich ausmacht? Machen Sie das in Einzelseminaren oder machen Sie das in größeren Gruppen? Wie machen Sie das? Wie setzen Sie das um? Führung entsteht nicht allein im Seminarraum, sondern vor allem in der täglichen Praxis. Und genau an dieser Stelle kommt ja Ihr ganz besonderes Modell auch ins Spiel. Ihr Unternehmen hebt sich durch die Verbindung von Beratung, Coaching und Mentoring ab. Wie sieht dieser Dreiklang praktisch aus?
Der Dreiklang sieht praktisch so aus, dass wir natürlich immer erst gucken, wo ist der Status quo, wo steht das Unternehmen, wo wird auch meine Unterstützung und Begleitung gewünscht. Und es ist dann so, dass ich halt, weil ich, das muss man vielleicht zum Hintergrund wissen, ich selber habe sehr viele Jahre lang in der Personalabteilung als Personalreferentin gearbeitet. Das bringt mir halt den Vorteil, dass ich diese Personal- und Führungsthemen tatsächlich selber auch operativ machen kann. Und der Dreiklang sieht halt so aus, dass ich sage, okay, ich berate dich nicht nur, sondern ich bin wirklich als Mentorin, als Sie müssen sich das vorstellen wie ein Sparringspartner. Ich bin an der Seite und bringe auch von außen Impulse rein, Ideen rein. Ich sag Firmen auch, schau mal dahin, hast du an dieses Thema gedacht? Meiner Meinung nach müsstet ihr jetzt an dem Bereich mehr machen und so weiter. Ich bin so, ich sag mal, wie das Hirn, das von außen mitdenkt, das ist natürlich deutlich mehr wie eine Beratung, das ist dann das Mentoring. Und der Dreiklang ist ja dann noch das operative Mitarbeiten. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, einem Kunden zu sagen, pass mal auf, wenn du möchtest, das übernehme ich für dich. Na, das gibt dir die Luft, dass du mehr Zeit für deine anderen Kernthemen hast. Das ist quasi der Sweet Spot. Das muss man von mir nicht nehmen als Kunde. Wenn man sagt, ich mache das selber, ist es auch okay. Aber ich kann das anbieten, auch tatsächlich damit zu arbeiten. Und um es anschaulich zu machen, mache ich auch gerne ein kleines Beispiel, wo man das wieder sehr gut sieht. Ich habe derzeit mehrere Kunden, die immer, wenn so September, Oktober, November, machen die ihre Mitarbeitergespräche. Ich habe da zum Beispiel Kunden, denen habe ich vergangenes Jahr mit denen die strukturierten Mitarbeitergespräche erarbeitet, die Leitfäden, die Führungskräfte geschult. Und habe dann tatsächlich die Leitfäden für die ausgearbeitet. Also ich sitze da nicht nur in der Beratung und sage so, lass mal über die Leitfäden reden, was muss da rein, sondern ich habe das dann als Agentur tatsächlich übernommen, diese Leitfäden passgenau und individuell für diese Kundenfirmen zu erstellen, sodass fortan mit diesen gearbeitet wird. Können. Und das ist quasi der Sweet Spot, zu sagen, das ist auch der Mehrwert, dass ich da einiges wirklich als externe Exportin abnehmen kann.
Dieses Konzept, das Sie da geschaffen haben, das kann ja unabhängig von Größe und Branche eingesetzt werden. Ja, wie funktioniert das? Das ist doch ein Unterschied, denke ich mal, ob ich jetzt ein 50-Mann-Unternehmen habe oder ein 500-Mann-Unternehmen habe.
Ja, das ist natürlich manchmal ein Unterschied. Zum Beispiel gerade in der Personalplanung ist ein Unterschied, dass große Unternehmen das detaillierter machen müssen. Der 500-Mann-Betrieb braucht es detaillierter wie der 10-Mann-Betrieb als Beispiel. Da gibt es schon Unterschiede. Aber die Wahrheit ist trotzdem, dass die Grundprinzipien von Personalmanagement, Organisation und Führung immer gleich funktioniert. Das ist wie wenn Sie zu einem Maurer gehen, der kann Ihnen die kleine Gartenmauer machen. Der kann Ihnen aber auch den Giebel für Ihre fünfstöckige Villa machen. Ja, ist auch ein Unterschied, aber beides ist eine Mauer. Und der Maurer würde sagen, ich bin Maurer, ich beherrsche das Handwerk, ich kann das Kleine, ich kann auch das Große. Das ist bei mir dasselbe Prinzip. Wissen Sie, eine Organisationsstruktur in einem Unternehmen ist natürlich verschieden in einem großen Betrieb, anders wie im kleinen. Aber schlussendlich ist es immer so, der Aufbau muss stimmen, der Ablauf muss stimmen, die Aufgabenzuordnungen zu den Mitarbeitern müssen stimmen. Das ändert sich nicht, ob Sie 5 Leute sind, ob Sie 50 Leute sind oder ob Sie 500 sind. Das bleibt trotzdem im Grundkontext gleich. Ich hoffe, das war verständlich. Das ist vielleicht nicht so einfach nachzuvollziehen.
Ja. Wo sehen Sie denn die größten Vorteile Ihres Ansatzes im Vergleich zu klassischen Beratungsmodellen?
Also die klassischen, klar, Berater machen das ja auch immer ein bisschen unterschiedlich, aber die klassische Beratung geht ja nur her, in Anführungszeichen, und berät. Wie das Wort schon sagt, man bekommt einen Rat, wie man es machen könnte. Dann ist aber das Gespräch vorbei, wird einmal abgerechnet und das war's. Also der Mehrwert ist schon, dass man mit mir jemanden hat, der da dranbleibt, der an der Seite ist, der wirklich, ich habe viele Kunden, wir haben mit manchen Kunden wöchentlich zu tun, mit manchen eher monatlich, aber dass man immer so mit drin ist und mitdenkt und mitmacht, das ist natürlich schon was ganz, ganz anderes, ja, und dass es halt nicht mit dem Beraten, also man kriegt von mir auch, es gibt auch, dass Führungskräfte mal nur ein gutes Beratungsgespräch wollen, dann mache ich das natürlich auch. Aber der Mehrwert ist natürlich schon, Sie haben es vorher so schön genannt, den Dreiklang. Und das ist natürlich das, was den Mehrwert macht. Und das ist auch das, was es besonders macht, weil es viel, viel tiefer, viel, viel tiefer reingeht.
Ja, okay. Wenn Sie selbst mitarbeiten, können Sie natürlich auch dafür sorgen, dass die dortigen Kollegen nicht wieder in alte Muster so schnell zurückfallen. Ja. Wir kennen das ja, zum Beispiel, wenn man Seminare besucht, man ist nach dem Seminar aufgeputscht, sagt, jawohl, wunderbar, jetzt ändern wir alles, und nach 3 Tagen oder nach einer Woche spätestens hat man wieder alles vergessen. Ja. Und ich habe vor kurzem gerade gelesen, dass man Gewohnheiten nach frühestens 21 Tagen nicht wieder zurückfällt nach 21 Tagen. Muss also das Neue dann auch so lange durchziehen. Ja?
Das ist so, ne? Ja. So, das also ist wie trainieren, sage ich mal. Das ist wie trainieren auch.
Ja,
Eine Sportart machen, müssen Sie auch trainieren. Und so müssen Sie das Führen trainieren oder auch die Themen, die Sie im Personalmanagement haben, da muss man dranbleiben, ganz klar. Und das ist natürlich, ich sage es mal ein bisschen provozierend, man ist natürlich, wenn ich mitarbeite, auch ein bisschen gezwungen, im positiven Sinne dran zu bleiben. Sie müssen ja auch sehen, das ist meistens so, dass ich tatsächlich dafür auch in den Firmen vor Ort bin. Also ich gehe dann wirklich und bin Tag dort, schaue, wie sind sie weitergekommen, wo fällt's noch, wo müssen wir noch nachjustieren. Da können Sie ja als Führungskraft dann gar nicht so ausweichen im positiven Sinne. Ja, da ist halt jemand da, der sagt, so, jetzt runter von der Couch, wir müssen hier weitermachen. Und das ist natürlich dann schon anders, ja.
Ja. Viele Unternehmen suchen ja nach Orientierung und nach Partnern, die Veränderung begleiten. Das ist das, was sie ja auch machen. Mhm. Nicht nur erklären, sondern begleiten. Ja. Das finde ich also echt spannend. Jetzt meine nächste Frage. Welche Dienstleistungen bringen aktuell den größten Nutzen für Ihre Kunden? Also welche Ihrer Dienstleistungen? Ist es jetzt die Begleitung? Ist es die Beratung? Was würden Sie sagen, was bringt Ihren Kunden den eigentlich größten Nutzen?
Also der größte Nutzen ist für die Kunden sicher dann, wenn Transformation begleitet wird. Wenn sich Dinge in der Firma verändern und ein Externer begleitet es mit, weil es ist natürlich auch nicht immer einfach, sowohl für die Führungskräfte nicht, als auch für die Mitarbeiter nicht. Und ich glaube, diese Begleitung der Transformation von außen ist schon, das wird auch sehr stark nachgefragt. Und Firmen sagen mir auch, und Führungskräfte in Firmen sagen mir auch ganz oft, dass ein großer Mehrwert in der Zusammenarbeit für sie natürlich auch dadurch entsteht, dass man von außen nochmal einen objektiven, neutralen Blick hat, dass man Dinge sieht, die... Also mir sagt man öfters, Frau Glampfel, das haben wir schon gar nicht mehr gesehen. Es ist für uns so normal. Das bringt nochmal ganz andere Sachen rein, wenn jemand von außen auf unsere Organisation und Führung draufschaut. Und ich glaube, das ist einfach, gerade im Transformationsprozess merkt man das natürlich ganz, ganz stark.
Sie begleiten ja Unternehmen auf Landesebene und im regionalen Netzwerk. Welche Bedeutung hat für Sie diese enge regionale Verankerung?
Ja. Also es war halt so, dass ich damals hier in der Region begonnen habe. Ich wurde damals als Start-up, habe ich auch eine tolle Unterstützung bekommen von der Stiftung Ideenfabrik und dem Programm Landaufschwung. die damals Start-ups gefördert haben, die sich mit einzigartigen Ideen in unserer Region selbstständig machen möchten. Das hat diesen regionalen Bezug natürlich auch gebracht. Dann war ich selber vor meiner Selbstständigkeit hier ja auch jahrelang als Personalreferentin tätig, hatte da auch deshalb schon Kontakte zu verschiedenen Stellen und Organisationen und schon auch, dass wir hier in der Region natürlich sehr viele Mittelständler haben, die diese Dienstleistungen sehr, sehr gut brauchen können. Das hat natürlich auch dazu geführt zu sagen, okay, wir sind hier eine wunderschöne Landschaft, wir haben hier tolle, engagierte Unternehmen, aber wir sind jetzt halt nicht ein Großraum wie München oder wie Stuttgart. Das heißt, bei uns müssen sicher die Firmen auch manchmal an der einen oder anderen Stelle mehr kämpfen, gerade wenn es darum geht, Mitarbeiter reinzuholen. Und deshalb war es halt immer schön, das gerade hier auch in meiner Heimatregion, sage ich mal, auszuleben. Und es war halt auch so, ich hatte dann hier nach und nach so viele Kunden, dass es mich gar nicht woanders hingezogen hat, sage ich mal. Wobei es natürlich klar ist, es ist jetzt nicht so, es funktioniert ja überall. Also theoretisch könnte ich es auch deutschlandweit machen, aber es ist hier etabliert und wie gesagt, hier in der Region auch mittlerweile entsprechend schon immer ein bisschen bekannter geworden oder stetig gewachsen.
Gibt es denn ein aktuelles Projekt, auf das Sie besonders stolz sind, gern noch anonymisiert?
Oh, ich bin generell so ein wenig stolzer Mensch, sage ich immer ein bisschen immer ja, bescheiden geblieben. Also ich bin schon stolz darauf, dass ich auch tolle Kooperationen eingehen durfte und ich glaube, die darf ich auch nennen, sie sind auch auf meiner Homepage. Ich arbeite seit fast 3 Jahren mit dem Netzwerk Fortbildung zusammen, das vom Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg getragen wird. Ich meine, es war schon was Besonderes für mich, dass ich für das Wirtschaftsministerium als Beraterin mitarbeiten darf in diesem baden-württembergweiten Projekt. Ich meine, das ist schon besonders. Die sind damals auf mich zugekommen. Damit hatte ich gar nicht so gerechnet. Ich darf dann seit vielen Jahren für die Kontaktstelle Frau und Beruf, die an den Wirtschaftsforderungen der Landkreise angedockt sind, Beratungen machen. Ich meine, das ist halt schon was, das gibt ja auch eine gewisse Legitimation, wenn staatliche Stellen auf einen zukommen und sagen, Mensch, mach doch für die Wirtschaftsförderung für uns Beratungen, das würde uns freuen. Ich meine, das ist ja schon was Besonderes, da muss man auch erstmal an solche Aufträge kommen und das da war ich schon stolz drauf, dass das so, ich mir da auch ein bisschen einen Namen wohl erfolgreich gemacht habe, ja.
Ja, okay. Wer in Personal investiert, investiert immer in die Zukunft eines Unternehmens. Und das führt uns jetzt auch gleich zum letzten Fragenkomplex. Heißt, welche ersten Schritte empfehlen Sie Unternehmern, die ihre Personalarbeit auf ein neues Niveau heben wollen?
Der erste Schritt ist, eine entsprechende Denkweise einzunehmen und daraus in der Folge die Haltung einzunehmen. Sie müssen sich als Unternehmen ganz wichtig überlegen, welche unternehmerische Ziele verfolge ich und wie möchte ich diese Ziele erreichen. Und wir müssen uns im Personal auch Fragen stellen, die im ersten Blick nicht angenehm sind, aber ganz wichtig sind. Mit welchen Mitarbeitern werde ich meine Ziele erreichen können und mit welchen auch nicht? Welche Mitarbeiter werden die Mitarbeiter sein, mit denen ich als Unternehmen in eine Zukunft gehen kann? Welche werden es nicht sein? Und es geht nicht darum, um Gottes Willen Menschen zu kündigen oder so, sondern es geht einfach, wenn man sich jetzt ein Unternehmen vorstellt wie ein Schiff, geht es einfach darum, die richtige Mannschaft an Bord zu haben. Und ich muss vorher wissen, was ich brauche und was ich möchte, damit ich in der Folge dann auch die richtigen Menschen anziehe. Ja, ich muss erst selber wissen, was ich möchte und was ich brauche, damit ich nachher das Passende bekomme. Und die Haltung, ich lege allen Unternehmern die Haltung sehr ans Herz. Wir sind in einer Zeit unterwegs, wo häufig die Angst vorherrscht. Ja, wenn ich jetzt zum Mitarbeiter was sage, dann was mache ich, wenn der gleich kündigt? Ja, man hat so die Angst, Dinge auszusprechen. Aus Angst, der Mitarbeiter geht dann, wo ich sage, wo ist die Haltung geblieben? Ich muss doch immer noch formulieren dürfen, was bedeutet mir als Unternehmer was? Was möchte ich in meinem Hause haben, weil ich es einfach brauche? Und ich glaube, diese Haltung, zu der müssen alle, die es verloren haben, wieder dazu kommen, weil sonst haben sie im Unternehmen wirklich irgendwann größere Probleme, als sie denken. Das macht auch die Leute nicht zufrieden, sondern unzufrieden. Also die Denkweise und daraus die einzelnen Maßnahmen abzuleiten, so wäre die Vorgehensweise.
Okay. Was motiviert Sie denn ganz persönlich, früh morgens aufzustehen und Unternehmen langfristig zu begleiten?
Also was mich motiviert, das ist natürlich so, ich habe wirklich ganz, ganz wunderbare Kunden und ich muss auch mal sagen, ich arbeite mit tollen Firmen zusammen, nämlich alle meine Kunden, wirklich alle. Und da mache ich keine einzige Ausnahme. Also die Kunden, die mich jetzt in diesem Podcast hören, an jeden geht einen herzlichen Gruß aus. Das sind wunderbare Unternehmen. Warum? Weil sie alle schon eines haben, das sie verbindet. Sie haben erkannt, welcher unglaubliches Potenzial in Organisation und Personalmanagement steckt. Die Kunden, die bei mir sind, das sind ja die, die sagen, Mensch, wir wollen da noch besser werden. Wir wollen da noch weiterkommen. Wir wollen das auf das nächste Level heben. Das sind wirklich tolle Arbeitgeber, engagierte Firmen, tolle Unternehmer. Und es ist für mich wirklich ein Geschenk, dass ich viele Kunden habe, die ich nun schon über Jahre hinweg beim Entwickeln, beim Wachsen begleiten darf. Ich meine, es ist ja auch ein großer Vertrauensbeweis von einem Firmeninhaber, mit mir zusammenzuarbeiten, weil mit mir zusammenarbeiten heißt ja auch immer, ich muss gewisse Daten, gewisse Informationen offenlegen. Und das motiviert mich schon zu sehen, dass ich diese Firmen begleiten darf und diese Führungskräfte begleiten darf. Und mich motiviert sehr, dass ich spüre, dass es nachhaltig ist, dass das, was ich mit meinen Kunden mache, dort lebt, oft Jahre später immer noch da ist und immer noch weitergetragen wird. Und ich meine, was kann es denn für mich als mehr an Motivation geben? Also ich muss echt sagen, ich glaube, da kann ich mich schon sehr glücklich schätzen.
Okay. Welche Entwicklungen erwarten Sie in der Personalwelt der nächsten 3 bis 5 Jahre?
Ich erwarte die Entwicklung, dass es weiter schwieriger werden wird, Fachkräfte zu finden. Ich denke, auch wenn die Wirtschaft ein bisschen schwächer geworden ist, wird dieser Trend, dass das Rekrutieren schwierig ist, uns weiter begleiten. Ich denke, dass wir auf jeden Fall den Trend haben werden, dass die interne Personalentwicklung einen viel, viel höheren Stellenwert kriegen muss, als sie es jetzt hat. Personalentwicklung intern ist ein sehr unterschätztes Thema, aber wenn ich einfach nicht mehr immer den Bewerber bekomme, den ich genau brauche, muss ich mehr Zeit investieren darin, die Leute hausintern dahin zu entwickeln, dass es ganz genau passt. Das liegt natürlich auch an der hohen Spezialisierung der Betriebe. Das ist ein Trend, den ich sehe. Und ich sehe schon auch einen Riesentrend, dass wir noch mehr tun müssen, die Führungskräfte auszubilden, weil wir heute, und das sehe ich auch durchaus kritisch, häufig sehr, sehr junge Menschen schon in Führungspositionen gehen lassen, wo ja dann auch aufgrund vom Lebensalter ja auch manche Erfahrung noch gar nicht da sein kann, so dass wir auch da den Trend haben, dass wir da für die jungen Führungskräfte auch deutlich mehr machen werden müssen.
Ich habe vorhin ein Webinar begleitet, eines Kollegen zum Thema Personalmangel in der Gastronomie. Und Sie wissen, die Gastronomie ist mit 6 Millionen Arbeitnehmern der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland. Welche drei Tipps hätten Sie für Gastronomen, um Personal zu gewinnen und zu halten?
Gut, das wäre jetzt natürlich, es ist pauschal,
Ganz
natürlich
pauschal, ganz
ganz
pauschal, ganz
pauschal.
allgemein.
Man muss natürlich sagen, klar, das variiert jetzt tatsächlich selbst in der Gastronomie. Was sind die Tipps? Man muss jetzt sagen, dass natürlich die Rahmenbedingungen in der Gastronomie schon mal von Haus aus Arbeitszeiten und so weiter, körperliche Beanspruchungen jetzt nicht die einfachsten sind. Grundsätzlich, ganz pauschal, hat es viel auch zu tun mit der Sichtbarkeit. Ich muss lernen, nicht nur als gutes Restaurant aufzutreten, sondern bitte auch als potenzieller Arbeitgeber. Ja, also nicht nur Werbung machen für das neue
Menü
Essevent
oder
und
ja.
Menü,
Ja.
sondern bitte auch auftreten als Arbeitgeber. Das muss man sich so ein bisschen angewöhnen. Ganz pauschal. Wir haben ja gesagt, wir machen die Antwort nur pauschal.
Genau.
Also pauschal sich zu sagen, ich bin nicht nur ein Restaurant oder eine coole Bar, ich bin auch ein potenzieller Arbeitgeber für dich. Dann mal rein von aus Rekrutierungssicht Hürde nach unten nehmen, wenn es auf die Kontaktaufnahme geht. Also, dass es Interessenten möglichst einfach haben, mich zu kontaktieren. Pauschal bitte auch darauf achten, wie trete ich, wie ist meine Außenwirkung? Also, da geht's jetzt ein bisschen auch weg vom Personalbereich. Ich werde mich nicht als Kellner beworben, wenn es in der Gaststätte nicht ordentlich ausschaut oder die ganzen anderen Servicekräfte unfreundlich sind. Also nicht unterschätzen, man hat eine unglaubliche Außenwirkung. Also wirklich, wie stelle ich mich als Arbeitgeber dar? Und dann muss ich natürlich mich als Gastronomie, wenn ich dann jemanden einstelle, auch schauen, okay, wir haben zwar nicht die einfachsten Rahmenbedingungen, aber wie gestalte ich das, dass es für den Mitarbeiter möglichst trotzdem gut passt? Also es muss ja jetzt nicht sein, dass sie vielleicht jeden Samstag eingeteilt sind. Also man kann da schon auch einiges machen. Aber ich glaube, Ihre Frage war ja auch mehr, wie die Leute finden können. Und da würde ich sagen, ganz, ganz wichtig, liebe Gastronomie, immer dran denken, auftreten, auch als Arbeitgeber. Wo werde ich gesehen und diese Sichtbarkeit erhöhen? In der Gastro gibt es tolle Möglichkeiten dazu. Ihr könnt wahnsinnig viel mit Bildern arbeiten, über Insta, über alles Mögliche und da einfach darauf achten zu sagen, ich bin auch Arbeitgeber und schau doch einfach mal vorbei oder auch anbieten, mal Probearbeiten zu dürfen. Man muss ja nicht immer gleich reden, dass man in ein Arbeitsverhältnis geht. Einfach das meine ich mit Hürde bisschen senken, ja. Und ich glaube, das hilft schon ganz, ganz viel.
Ja, die Idee mit der Probearbeit, die gefällt mir. Ja, das finde ich gut. Ja, danke für die Tipps. Letzte Frage für heute. Ja, welchen einen Satz möchten Sie Unternehmern mitgeben, wenn es ums Personalmanagement geht?
Also einen Satz, was ich denen mitgeben möchte,
Ja.
oder? Ja, da würde ich gern den von meiner Homepage aufgreifen. Unternehmerischer Erfolg entscheidet sich immer über die Personalarbeit. Das ist so. Und ich glaube, das muss man kurz manchmal drüber nachdenken. Aber genau, das würde ich da noch mal gerne mitgeben
Ja.
wollen. Genau.
Okay. Wunderbar. Vielen Dank für das Statement. Vielen Dank, Frau Klampfel, für dieses offene und praxisnahe Gespräch. Wer sich näher mit der Arbeit von Klampfel Personalmanagement beschäftigen möchte, findet alle Informationen auf der Webseite von Frau Klampfel. Schauen Sie gern vorbei und lassen Sie sich inspirieren, wie professionelle Personalarbeit mit Ihrem Unternehmen aussehen kann. Und wenn Sie Unternehmer sind und ebenfalls Gast in dieser Podcast-Reihe werden möchten, besuchen Sie einfach die Seite kmu.network/podcast. Dort finden Sie alle Informationen, Bewerbungsoptionen und die Möglichkeit, Ihr eigenes Thema einzubringen. Ich freue mich, wenn Sie die nächste inspirierende Stimme in unserem Format sind. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Herzlichst Ihr Harald de Vries.
Kamu.